Wisst ihr, was der meistbekämpfte Vers der Bibel in der Endzeit ist?
Jesus ist Sieger.
Das auch, aber Johannes 14, Vers 6, ja, wo Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und wir wollen lesen, Johannes Evangelium Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Zunächst im Überblick und dann im Einzelnen. Der Herr Jesus spricht, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Wort des lebendigen Gottes. Wir merken, Vater und Sohn sind eins, eines Wesens, sind zwar unterschieden als Personen in ihrer Handlung, der Vater als der Schöpfer der Welt, aber auch durch den Sohn hat er alles geschaffen, der Sohn als der Erlöser, der Mensch wurde und deshalb nur sterben konnte, weil er durch Maria Mensch wurde, aber er hat unschuldiges, heiliges Blut, das unsere Sünde völlig sühnt. Und doch sind der Vater und der Sohn eins. Und deshalb durchdringen einander immer wieder diese Beschreibungen. Ja, zum Beispiel schon, wenn der Herr Jesus sagt, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, oder das, was sie den Vater bitten, das will ich tun, also will der Sohn tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Und wenn etwas bittet werden in meinem Namen, so werde ich es tun. Also er kann es ja nur erhören, wenn er Gott ist. Und so sehen wir also, man kann das nicht trennen und wir werden dann hören, morgen, so der Herr will, und wir leben ab Vers 16, dieser Beistand, der Paraklet, der Tröster, der Heilige Geist als die dritte Person der göttlichen Dreieinigkeit. Auch sie ist untrennbar verbunden mit Vater und Sohn. Jetzt wollen wir Vers 1 betrachten. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Auch da wird schon deutlich, das kann man nur sagen, wenn man selber Gott ist. Und deshalb, wenn man an Jesus glauben soll, dann muss er Gott sein, gleichen Wesens wie der Vater. Auch das beweist ja die Dreieinigkeit. Wenn man jetzt den Heiligen Geist gleich dazu nimmt, die Dreieinigkeit des einen wahren Gottes. Warum sagt der Herr Jesus an dieser Stelle, euer Herz erschrecke nicht? Nun, der Zusammenhang war ja, dass in Kapitel 13 der Verrat des Judas berichtet wurde. Wir haben es heute Morgen gehört. Und ganz am Schluss auch die Verleugnung durch Petrus. Und nachdem das alles offenbar wurde, da sind die Jünger schon erschrocken. Judas ein Verräter, Petrus ein Verleugner. Und was ist mit uns? Sind wir besser? Und dann sagt der Herr Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Der Herr Jesus ist auch eminent seelsorgerlich. Gott ist barmherzig, gerecht und heilig, aber auch barmherzig. Das ist unser Trost, weil wir sind ja alle nicht perfekt. Jeder hätte zum Verräter werden können, von den Jüngern damals oder auch von uns. Denn die Sünde, das Böse, steckt von Natur aus in jedem Menschen. Und so muss jeder demütig sein. Und jeder könnte verzagen, wenn der Herr uns nicht trösten würde. Euer Herz erschrecke nicht. In der Welt habt ihr viel Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sagt der Herr Jesus auch in den Abschiedsreden, die jetzt wir betrachten. Und dann glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist eine Parallelsetzung von Gott und der Person Jesu. Das ist jetzt im inneren Kreis der Jünger gesagt. Hätte er das gesagt vor seinen Feinden, vor denen, die ihn verurteilen wollten, hätten sie sofort ein gefundenes Fressen gehabt, ein Argument, ihn zu kreuzigen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ja, der macht sich ja zu Gott. Er hat ja so gesprochen, aber er hat es dann eher oft auch so ein bisschen verschlüsselt getan, nicht so ganz deutlich an vielen Stellen. Hier sagt das jetzt völlig unverblümt. Das ist die Belehrung der Jünger. Und dann kommt Vers 2. Eine etwas geheimnisvolle Stelle. Und ich versuche auch mit Gottes Hilfe das zu verstehen. Nicht alles können wir bis ins Letzte verstehen. Gottes Wort ist so gewaltig, dass wir immer Schüler bleiben. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Nun, was heißt das? Ich verstehe es so, dass Platz ist im Vaterhaus Gottes, das heißt in der himmlischen Herrlichkeit, im himmlischen Jerusalem, für alle Gläubigen, die an Jesus Christus glauben, als den einzigen Weg zum Vater. Warum aber viele Wohnungen? Nun, ich stelle mir das persönlich immer so vor, dass es ja Christen gibt aus verschiedenen Prägungen, auch Denominationen, auch Konfessionen. Es gibt überall echte und falsche Christen, solche, die wirklich Jesus lieb haben, den biblischen Jesus, keinen selbstgemachten oder erdachten, und die auch ihm wirklich von Herzen nachfolgen. Das gibt es auch bei Kirchen, die jetzt nicht evangelisch sind. Es gibt auch bei den Katholiken und bei den Orthodoxen und Anglikanern und so weiter ernsthafte Christen. Nur haben sie entweder nicht die ganzen Dogmen erkannt oder durchschaut, die sie mitglauben müssten an sich. Ich war auch Katholik, ich wusste gar nichts von den katholischen Dogmen. Und als ich es dann verstanden habe, aber wie viel Unbiblisches da mit hineinkommt, bin ich ausgetreten. Aber es gibt Katholiken, die versuchen da innerhalb ihrer Kirche, sage ich mal, zu bleiben. Wenn die wirklich den biblischen Jesus verehren und nicht die Irrlehren der katholischen Kirche für sich übernehmen, dann können sie auch gerettet werden. Aber an sich müssten sie austreten, weil sie auch die Eucharistie, diese Wandlungslehre, die dahinter steht, nicht mehr akzeptieren können an sich, wenn sie ehrlich sind. Und auch die Autorität eines Papstes und so weiter. Aber was ich sagen wollte, nur der Herr sieht ins Herz. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Er sieht, ob jemand ein aufrichtiger Jünger oder eine Jüngerin Jesu ist. Aufrichtig, ehrlich, der den Herrn Jesus liebt. Und deshalb dürfen wir nicht sagen, nur unsere Gemeinde, das wäre sektierisch. Es gibt verschiedene Gemeinden mit unterschiedlichen Prägungen. Nicht alles gefällt uns, was in manchen Gemeinden läuft. Auch wenn wir jetzt gerade in die charismatischen Richtungen gucken. Aber auch da gibt es ernsthafte Christen. Ihr wisst, ich habe viel Kritik geübt in meinen Büchern und Vorträgen an Fehlentwicklungen in der katholischen Kirche, in charismatischen Kreisen, in Sekten, auch in der Landeskirche, wo unbiblische Dinge heute gesegnet werden. Und trotzdem gibt es immer noch verstreut ernsthafte Christen, die keine Alternative gefunden haben für sich und da immer noch drin sind. Und so sagt der Herr Jesus, so verstehe ich das jetzt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wir dürfen also nicht erstaunt sein, wenn da auch Christen da sind aus anderen Gemeinden, vielleicht sogar Kirchen im Himmel, die es aber wirklich ernsthaft gemeint haben, den biblischen Jesus angenommen haben. Aber wenn wir erkennen, dass Dinge unbiblisch laufen, dann müssen wir erstmal auftreten und protestieren und wenn das nichts nützt, austreten. Für uns persönlich, wenn wir die Bibel wirklich kennen, dann müssen wir konsequent sein. Wir können da nicht sagen, ja, ich bleibe jetzt halt da drin, auch wenn ich weiß, dass da so viel Unbiblisches läuft. Das wäre auch nicht richtig. Also das ist ein schwieriges Thema. Aber jedenfalls, Jesus ist der einzige Weg. Und deshalb, daran müssen wir glauben und festhalten. Wir können nicht sagen, Jesus und Mohammed, Buddha, Zarathustra etc., sondern Jesus der einzige Weg zum Vater. Der biblische Jesus wohl bemerkt, in einer unverfälschten Bibel. Es ist also im Himmel Platz für alle Jünger, auch für unterschiedliche Jünger mit unterschiedlicher Individualität und auch Gemeindeprägung. Entscheidend ist die Bekehrung und Wiedergeburt gemäß Johannes 3 und die Nachfolge gemäß Johannes 14, Vers 6 und vielen anderen Stellen. Auch die geistliche Frucht, die wir dann noch hören werden in Johannes 15, was wir auch hier lesen. An der Wand hier, nicht? Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr Jesus. Was heißt nun aber, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten? Der Herr Jesus spricht ja von seiner Erhöhung am Kreuz, von seiner siegreichen Auferstehung aus den Toten und von seiner Himmelfahrt zum Vater, wo er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, als das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, Offenbarung 4 und 5, ist es nachzulesen. Und dort hat er für uns eine Stätte bereitet, nämlich durch sein Blut, sein Sühnetod am Kreuz, öffnet uns den Zugang zum Himmel. Ohne dieses sühnende, reinigende Blut könnten wir, unreine Menschen, nicht in den Himmel gelangen. Deshalb bereitet er uns die Stätte und deshalb muss er nach Golgatha gehen. Und das ist genau der Abend vor Golgatha, wo er dieses seinen Jüngern verkündigt. Und auch uns allen. Vers 3. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Versteht man das, was da gemeint ist? Hier gibt es unterschiedliche Deutungen. Was heißt das? Er geht hin und dann kommt er wieder und nimmt uns zu sich, damit auch wir sind, wo er ist. Ja, alles richtig. Es gibt verschiedene Stufen hier. Wenn man es mal ganz direkt sieht, dann er kommt wieder in Gestalt des Heiligen Geistes an Pfingsten, wo die Gemeinde entsteht. Da beginnt die Gemeinde. Das ist die Grundlegung. Das Pfingstereignis, Apostelgeschichte 2. Die Ausgießung des Heiligen Geistes in die Herzen der Gläubigen. Dadurch wohnt ja der Herr in den Herzen durch den Heiligen Geist. Und alle, die dieses erlebt haben, diese geistliche Wiedergeburt nach Johannes 3, die werden zum Herrn mitgenommen werden. Und zwar, wie auch richtig gesagt wurde, bei seiner Wiederkunft, die ja nach dem Verständnis vieler Ausleger, auch nach meinem Verständnis, im Grunde zwei Stufen geschieht. Erstens die Entrückung der Gläubigen, der Gemeinde, und dann die Wiederkunft zum allgemeinen Weltgericht oder Völkergericht. Die Wiederkunft zum Völkergericht, ich habe schon erwähnt diese Tage, die ist beschrieben in Offenbarung 20, wo die Bücher aufgetan werden, wo alle unsere Werke und Gedanken und Worte geschrieben stehen, auch unnütze Worte. Wir werden Rechenschaft ablegen müssen auf jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Müssen wir alle aufpassen, auch ich. Ja. Und das ist alles geschrieben im Gedächtnis Gottes. Aber wenn wir im Buch des Lebens stehen, wenn wir an Jesus glauben und Vergebung unserer Sünden haben, ihm nachfolgen, dann dürfen wir diese himmlische Hoffnung im Herzen tragen. Dann aber auch, das war das allgemeine Weltgericht, da kommen nur die Ungläubigen letztendlich hinein, während beim Preisgericht, das kommt nach der Entrückung, die Gläubigen beurteilt werden, ob sie auf das Fundament Jesus Christus Holz, Heu und Stroh oder aber Gold, Silber und Edelsteine gebaut haben. 1. Korinther 3. Wo stehen wir? Wenn wir den Herrn angenommen haben, dann werden wir nicht in das große Völker- oder Weltgericht kommen, sondern nur noch in dieses Preisgericht. Aber wir werden gerettet sein, entweder so freudig hindurch oder wie durchs Feuer hindurch, je nachdem, welche Frucht wir auf dieses Fundament gebaut haben. Aus Liebe aber, nicht aus Werkgerechtigkeit. Aus Liebe. Und dann wurde das Stichwort Entrückung genannt. Darüber habe ich einige Aufsätze und auch Büchlein geschrieben über diese Frage. Ich denke, wir sind uns hier in dem Rahmen alle einig, dass es eine Entrückung gibt. Wo es leider Unterschiede gibt in christlichen Kreisen, ist die Frage, wann die Entrückung erfolgt. Jetzt gibt es mindestens vier Positionen, wenn man abfragen würde, vor der großen Trübsal, während der großen Trübsal, nach der großen Trübsal oder in Teilentrückungen, stufenweise, je nach Leistung und so weiter. Ich frage jetzt nicht, was ihr glaubt. Ich persönlich bekenne mich dazu, dass ich denke, es wird nicht unbedingt vorher sein, sondern eher während. Aber ich bin auch offen für die Geschwister, die das anders sehen. Ich sage immer, entscheidend ist, dass wir allezeit bereit sind für die Entrückung. Kann auch heute sein, auch da bin ich überzeugt, obwohl ich die Vorentrückung nicht vertrete. Aber wir wissen ja nicht, wie weit wir schon in der Drangsal drin sind. Gerade jetzt, das könnten ja schon die Wehen sein, auch die Siegelgerichte. Wer wird das alles so schnell durchschauen? Und von daher immer bereit sein, aber auch bereit sein für die Verfolgung. Und wenn man hört, was für Gesetze jetzt erlassen werden, Notstandsgesetze, nur wegen einer Virusseuche, wird die Bewegungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit massiv eingeschränkt, ja sogar verboten, was Versammlungsfreiheit jetzt ist. Wir dürfen keine Gottesdienste mehr feiern zurzeit. Dann sehen wir, was für massive Entwicklungen sehr schnell kommen können. Zur Entrückung sind einige Stellen ziemlich wichtig. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt drauf eingehen soll. Ich lese mal einfach ein paar Stellen. Die grundlegende Stelle ist 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Da ist ja jetzt allgemein von der Entrückung die Rede. Da steht, ich lese jetzt nicht alles, Vers 15. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen, denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in den Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also die in Christus Verstorbenen und die dann Gläubigen, die dann leben, wenn der Herr ruft, die werden dann gleichzeitig entrückt. Aber die Toten sogar noch zuerst, ja, damit die nicht vergessen werden. Gott vergisst die sowieso nicht, aber damit auch wir das nicht übersehen. Dann 1. Korinther 15, 51 bis 54. Das ist die einzige Stelle, wo ein Zeitpunkt für die Entrückung tatsächlich genannt wird. Habe ich auch lange übersehen, diese Stelle. Das ist die einzige Stelle, wo ein Zeitpunkt steht. Interessant. Und zwar steht da, wenn man das liest, 1. Korinther 15, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, also sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. Nicht sterben, sondern mit dem Herrlichkeitsleib überkleidet, gemäß 2. Korinther 5. Und zwar plötzlich in einem Augenblick, in Atomo steht da, wie ein Atom, und zwar zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Nun ist ja die Frage, letzte Posaune, da gibt es auch verschiedene Deutungen. Manche sagen, es sei aus dem Alten Testament eine Posaune, so wie am Sinai, oder das Posaunenfest Rosh Hashanah. Aber das Näherliegende ist das, was im Neuen Testament steht, nach meiner Erkenntnis, die natürlich auch Stückwerk ist. Und wenn es heißt letzte Posaune, so wie ich die Bibel verstehe, müssen da dann mehrere Posaunen sein. Das ist ja eine Reihenfolge. Und jetzt frage ich euch, wo sind mehrere Posaunen genannt? In der Offenbarung, ganz einfach. Und jetzt müssen wir ja einfach wegen der Frage der Entrückungszeitpunkte nur fragen, letzte Posaune ist die siebte Posaune und steht bei der siebten Posaune etwas über die Entrückung. Dann haben wir ja schon die Erklärung, wann die sein könnte. Aber es gibt nicht genau datieren. Zeit und Stunde weiß niemand. Ja, aber eben wenn diese Gerichtsfolgen sind. Und jetzt schauen wir mal bei der siebten Posaune. Die steht in Offenbarung 11 ab Vers 15. Und guck mal selber, ob da irgendwas über Entrückung stehen könnte. Ich will gar nichts hier vorkauen, jeder soll selber zur Erkenntnis kommen, weil da werden so viele Bücher geschrieben und so viel behauptet. Dabei ist die Wahrheit einfach. Ich sage immer, die Wahrheit ist einfach, da muss ich nicht lange Sachen hindrehen und umdeuten. 1. Korinther 1. Korinther 15 und jetzt Offenbarung 11 ab Vers 15 nach den zwei Zeugen. Das sind die zwei Zeugen. Bis Vers 14 praktisch. Und dann ab Vers 15 kommt die siebte Posaune, die ja dann in die Zornschalen übergeht, wo dann der Zorn beginnt über die gottlose Welt. Und wir kommen ja nicht in den Zorn, das sind die Zornschalen. Und dann die siebte Posaune. Der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Gesalbten zuteil geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen auf ihr Angesicht, nicht auf den Rücken, ja, fielen auf ihr Angesicht und beteten Gott an. und sprachen: Wir danken dir, o Herr Gott, du Allmächtiger, der du bist und der du warst. Und manche schreiben, der du kommst, aber manche lassen auch weg, weil jetzt ja die Zeit da ist, manche Handschriften. Jedenfalls, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Und die Völker sind zornig geworden und dein Zorn ist gekommen. Also die Zornschalen werden über die Welt ausgegossen. Und jetzt müssen wir gucken, was mit den Gläubigen geschieht. Und die Zeit ist gekommen, dass die Toten gerichtet werden und dass du deinen Knechten, den Propheten, den Lohn gibst und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Steht da irgendwas über die Entrückung? Hier steht, die Zeit kommt, dass der Zorn über die Erde ergeht und dass die Heiligen, das sind die Gläubigen, ihren Lohn bekommen. Und um den Lohn zu bekommen, müssen sie zu diesem Zeitpunkt entrückt sein. Und das heißt, jetzt ist die Zeit gekommen. Deshalb, ich sehe es wie Bruder Karl-Hermann Kaufmann und ein anderer Ausleger. Ich weiß, wir sind da eine Minderheit, aber trotzdem sehe ich, dass da die Entrückung sein muss oder gewesen sein muss, genau in diesem Zeitpunkt, bei dieser siebten und sprich letzten Posaune. Im Grunde so einfach. Deshalb denke ich, ja, aber wir sollen nicht anfangen zu berechnen, sondern trotzdem alle Zeit bereit sein. Das ist die Stärke der Vorentrückungslehre, dass sie sagt, immer bereit sein, was der Herr Jesus ja auch betont. Aber noch eine weitere wichtige Stelle zu dieser Frage, wo wir gewarnt werden vor schwärmerischen Erwartungen, das ist 2. Thessalonicher 2, Vers 1 folgende. 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Da lesen wir folgende: Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Das ist die Entrückung. Ne? Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, also der Abfall vom Glauben, und der Mensch der Sünde, das ist der Antichrist, geoffenbart werden. Der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Also hier steht ganz klar, lasst euch nicht verwirren, die Vereinigung der Gemeinde mit Christus geschieht nicht, bevor nicht zwei Dinge geschehen sind. Der Abfall vom Glauben, das erleben wir zurzeit ganz massiv, und dann die Gerichte auch, die Gott schickt, und aber auch das Offenbarwerden des Sohnes des Verderbens, des Antichristen. Das heißt, die Entrückung geschieht an sich, wenn der Antichrist sich schon geoffenbart hat, so steht es hier. Aber dann sagen manche, liebe Geschwister von den darbistischen Brüdergemeinden, da wird ja die Vorentrückung sehr stark vertreten, von Darby und Scofield und so weiter, die sagen, ja, das Aufhaltende, das ist ja der Heilige Geist in der Gemeinde, das muss erst weggetan werden. Lesen wir mal weiter. Da steht: Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und so weiter. Also hier sehen wir, die Gesetzlosigkeit ist am Wirken, der Gesetzlose wird offenbar werden. Was ist dann das, was den aufhält, den Gesetzlosen? Das Gegenteil von gesetzlos ist das Gesetz. Deshalb, ich sehe das Aufhaltende, auch der Heilige Geist, natürlich, die Gemeinde, aber auch das Gesetz. Ja, wenn die von Gott noch geprägten Gesetze immer mehr abgetan werden, wird der Gesetzlose, der Antichrist, leichtes Spiel haben. Deshalb, dieses Aufhalten ist in erster Linie die christlich geprägte Ordnung. Wenn die weggetan ist, dann kann der Mensch der Sünde triumphieren. Also das ist so kurz, wie ich jetzt die Entrückung verstehen würde. Letzte Posaune, siebte Posaune. Und der Herr Jesus sagt übrigens auch in Matthäus 24, 21 folgende, dass die Zeit verkürzt wird, diese letzte Drangsalszeit, die wird nicht einfach weggetan, sprich Vorentrückung, sondern verkürzt, sprich Entrückung während der Drangsalszeit. Und in Offenbarung 3, Vers 10, Stellenschreiben an Philadelphia, Da heißt es, dass gebetet wird, dass der Herr die Gemeinde herausbewahrt aus der Stunde der Versuchung, nicht vor der Stunde der Versuchung. Im Griechischen steht ex und nicht pro. Da müsste pro stehen oder ähnlich, also vorher, aber es steht ek, aus, heraus. Spricht auch eher für die Entrückung während der siebenjährigen Drangsalszeit. Also so kurz, ich habe aber auch das in meinem Buch, das Endzeithandbuch und einigen anderen ausführlicher erklärt. Ja, gut, dann soweit zu Vers 3. Und wenn der Herr wiederkommt, dann möchte er auch die Gemeinde zu sich nehmen. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 4. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. War das jetzt provokativ? Denn da fragt er gleich der Thomas, der so ein bisschen als der Zweifler immer wieder eingestuft wird. Denn ja, wir wissen doch gar nicht den Weg und das Ziel. Was meinst du denn? Verstehe ich nicht. Aber Jesus sagt, ihr wisst, wohin ich gehe und ihr kennt den Weg. Hat Jesus jetzt doch recht? Natürlich hat Jesus recht. Er hat ja mehrfach gesagt, er wird den Menschen ausgeliefert werden, den Gesetzlosen, den Sündern, er wird gekreuzigt werden, aber er wird auferstehen. Das konnten sie wissen. Und sie kennen auch den Weg, nämlich Jesus selber, den Weg zum Himmelreich. Und jetzt erklärt er es ihnen. Der Herr Jesus ist barmherzig, liebevoll erklärt er ihnen, was sie bisher vielleicht nicht verstanden haben. Sie haben es gehört, aber doch nicht verstanden. Das ist bei uns auch oft so. Wir hören was aus dem Wort Gottes und verstehen es nicht gleich. Und dann lesen wir vielleicht Kommentare, aber auch da müssen wir prüfen, der liebe Bruder mit seinem Kommentar, liegt der jetzt richtig oder hat er eine vorgefasste Meinung? Prüft auch, was ich sage. Keiner von uns ist unfehlbar. Ich habe auch schon 2, 3 Schnitzer diesen Tagen gesagt. Ich werde versuchen, die noch rauszuschneiden, wo ich nachher noch entdeckt habe, oh, das war doch nicht so ganz richtig. Zum Beispiel diese Sache, die Salbung des Herrn Jesus durch die Maria, das geschah nicht im Haus der Maria und Martha, sondern das war im Haus von Simon dem Aussätzigen. Das steht nämlich im Lukas-Evangelium, habe ich das inzwischen nochmal entdeckt. Da steht ganz klar, wo sie versammelt waren. Das möchte ich an der Stelle auch korrigieren, in aller Demut. Ja, liebe Geschwister, und auch Sabbat und Passa hatte ich ein bisschen durcheinander geworfen. Natürlich ging es da um das Passamal, nicht um ein Sabbatmal. Es wäre jetzt wieder durcheinander. Das war eine Woche vor dem Passamal, hatten sie ein Sabbatmal. Und deshalb ist es ein bisschen kompliziert, weil sie immer gegessen haben, so wie wir auch immer essen. Die hatten immer wieder ein Mal. Okay. Naja, dafür haben wir uns einander, dass wir auch uns immer wieder helfen dürfen. Ja, gut, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass er auch so treu ausharrt, trotz dieser ganzen Seuchengeschichte, die da um uns herum tobt. Aber wir sind geborgen im Herrn. Ja. Nun, Jesus sagt also, wohin ich gehe, wisst ihr und ihr kennt den Weg. Er geht nämlich zum Himmel und der Weg ist er selber zum Himmel. Ganz einfach. Hat er ihnen doch schon so oft erklärt. Und dann fragt Thomas oder spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir denn den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm und jetzt kommt dieses gewaltige sechste Ich-Bin-Wort. Das ist das sechste schon. Und das Einzige, was dreigliedrig ist, mit 3 Elementen, ich bin, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Da könnte man jetzt natürlich sehr viel sagen. Man muss auch einiges sagen. Nun, der Weg, das heißt, Jesus ist der einzige Weg, wie er gleich erklärt, zum Vater, zu Gott im Himmel, indem er den Weg frei macht, durch die Beseitigung der Sünde, die im Wege steht. Denn es heißt im Propheten Jesaja, eure Sünden scheiden euch von Gott. Und wenn die Sünden weggetan sind, dann ist der Weg zu Gott frei. Ganz einfach, ja, im Grunde. Aber für den Herrn Jesus war es ein schwerer Kampf. Es hat ihn sein Leben gekostet. Jesus ist die Wahrheit. Wahrheit wird oft philosophisch verstanden als Übereinstimmung von Tatsache und Aussage. Aber das ist auch bei Gott natürlich so, dass Gott nicht lügt, dass das auch übereinstimmt, was Gott sagt. Das ist richtig, das entspricht den Tatsachen. Aber Wahrheit ist noch viel mehr im biblischen Sinne, nämlich eine existenzielle Wahrheit. Wahrheit ist, dass man der Person vertrauen kann, die absolut vertrauenswürdig ist. Und das ist Gott selber, ist Jesus selber. Ihm können wir absolut vertrauen. Nicht so wie wir Menschen, die oft wetterwendig sind, heute so, morgen wieder anders, dann fühle ich mich nicht wohl, dann habe ich eine andere Stimmung. Nein, aber bei Gott, bei Jesus ist absolute Zuverlässigkeit. Ihm können wir blindlings vertrauen. Brauchen wir gar nicht weiter nachprüfen. Wir dürfen nachprüfen, aber wir sehen dann, das Wort Gottes ist zuverlässig. Und wir können da wirklich ihm absolut vertrauen. Und Jesus Christus ist das Leben. Nämlich das ewige, unzerstörbare, erfüllte, sinnvolle Leben. Nicht das vergängliche Vergnügungs-Happening, was die Menschen hier auf der Erde suchen, sondern wirklich das erfülltes Leben, das auch im Tod weiterwirkt, in der Auferstehung und in dem Hinaufgehen zum Himmelreich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die Absage an die ganzen Religionen dieser Welt. Religionen sind ja die Versuche des Menschen, sich selbst zu erlösen. Religio heißt Bindung, Anbindung an etwas. Der Mensch versucht durch gute Werke, durch Meditation, durch Einhaltung von irgendwelchen Vorschriften, praktisch sich emporzuarbeiten, entweder zum Nirvana, Auflösung ins Nichts, so im Buddhismus, oder zu den Göttern oder zu irgendeiner Himmelswelt, die es auch in anderen Religionen gibt, wenn auch verändert und verfälscht, wenn man etwa nur den islamischen Himmel betrachtet, mit seinen fleischlichen Vorstellungen, die dort herrschen. Das hat nichts mit dem biblischen Himmel zu tun. Aber Jesus sagt, er allein ist der Weg, weil er durch sein Blut den Weg frei macht zum Himmel, dadurch, dass er uns reinwäscht und wir dann in die Gemeinschaft mit dem absolut reinen und heiligen Gott gelangen können. Das ist der Grund. Deshalb, wir können mit Menschen anderer Religionen freundlich sprechen, wir können ihnen helfen, wir können ihnen Traktate geben, aber wir können nicht mit ihnen zusammen beten, weil es andere Götter sind oder ein anderer Gott ist. Diese abrahamitische Ökumene funktioniert auch nicht. Mit den Juden haben wir den gleichen Gott. Ja, sie haben aber den Messias nicht erkannt und anerkannt, bis jetzt leider die meisten. Aber mit den Moslems haben wir nicht den gleichen Gott. Verflucht sei, wer sagt, dass Allah einen Sohn habe. So heißt es bei den Moslems. Und in der Bibel steht in 1. Johannes 2, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Also genau das Gegenteil. Wie kann man sagen, das sei alles das Gleiche und wir können da zusammen beten? Nein, wir wollen in Jesus als den Erlöser, das Lamm Gottes bezeugen, der mehr ist als ein Prophet, sondern eben der lebendige Sohn Gottes. Auch mit Sekten, die massive ihr Lehren vertreten, können wir keine ökumenische Gemeinschaft haben. Aber auch nicht mit abgefallenen Kirchen, die sich von der Bibel treuen Haltung verabschiedet haben. Das ist auch eine sehr traurige Geschichte. Also Ökumene, die hat sehr enge Grenzen. Wir können mit anderen bibeltreuen Gemeinden kooperieren, aber nicht mit Gemeinden, wo Leitungen sind, die gar nicht wirklich gläubig sind, mal platt gesagt. Ja, da muss man einfach merken, fragt doch einfach mal, wenn ihr irgendwo hingeht, vielleicht im Urlaub, in die Kirche, und ihr wollt wissen, ob ihr da weiterhin hingehen könnt. Glauben Sie an die Jungfrauengeburt Jesu, dass die leiblich geschehen ist? Glauben Sie an die leibhaftige Auferstehung? Glauben Sie an das sühnende Opfer Jesu am Kreuz, dass sein Blut vergossen wurde zur Sühnung unserer Sünden? Und da werden manche ganz schön stottern kommen und irgendwelche philosophischen Erklärungen bringen. Dann weiß man schon, wie man dran ist. Ja, da kann man schon wieder gleich rückwärts rausgehen. Traurig, ja. Aber in manchen Studiengängen bei bibelkritischen Hochschulen wird den Studenten der Glaube regelrecht ausgetrieben. Es war eine Gnade, dass Gott mich bewahrt hat in Tübingen damals. Aber es lag daran, dass ich viel gebetet habe und die Bibel selber gelesen habe. Und mich hat die Bibelkritik nie überzeugt. Ja? Außerdem war ich noch im Albrecht-Bengel-Studienhaus. Da hatten wir ein bibeltreues Begleitstudium. Damals war Gerhard Meyer der Rektor, der auch manche Kommentare geschrieben hat, die recht gut sind. Und ich habe mich auch gerade dabei, immer wieder zum Vergleich, damit ich euch nichts Falsches sage. Denn wir wollen ja nicht behaupten, dass wir jetzt alle da bei Null anfangen. Ja? Kommen auch immer wieder von den Vätern her, die uns geprägt haben. Aber wir müssen alles anhand des Wortes Gottes prüfen. Ja, soweit zu Johannes 14, Vers 6. Da könnte man ganze Bücher füllen, habe ich auch getan. Ich habe draußen Bücher über Ökumene auch liegen. Ökumene, Rettung oder Verführung, da könnt ihr das ausführlicher nachlesen, diese ganze Frage des Ökumenismus. Und nun geht es weiter. In Vers 7 sagt der Herr Jesus, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Jetzt reißt der Herr Jesus diesen Vorhang weg, diese Verhüllung, die bisher noch war, wo er so in dritter Person vom Menschensohn geredet hat und so weiter, nach Daniel 7. Die Eingeweihten, sage ich mal, die die Bibel kannten, die wussten, was damit gemeint ist. Aber jetzt sagt er ganz klar, ihr kennt mich und damit kennt ihr auch Gott, den Vater. Denn der Vater ist in mir und ich in ihm. Wir sind eines Wesens. Ich bin echter Gott und ich bin echter Mensch durch die Maria. Aber beides in einem. Wahrer Gott und wahrer Mensch, haben die Väter formuliert. Ihr habt ihn gesehen. Jesus ist Gott in Person, Fleisch oder Mensch geworden durch die Gnade Gottes. Philippus spricht zu ihm. Vorhin war es Thomas, jetzt ist Philippus. Vorher war auch Petrus und Johannes, also die Jünger, sind im lebendigen Dialog mit dem Herrn. Philippus, das ist der, der so das gute Verhältnis zu den Griechen hatte. Und der spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, so genügt es uns. Jesus spricht zu ihm, er antwortet ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Das ist jetzt ganz gewaltig. Jesus sagt im Grunde, wenn du mich siehst, siehst du doch den Vater. Ich bin Gott, Mensch geworden und stehe dir jetzt hier gegenüber und habe dir vorher noch die Füße gewaschen, weil Gott die Menschen liebt. Gott ist Liebe, das ist sein innerstes Wesen. Er hat uns so lieb, dass er diesen Weg gewählt hat, weil wir uns nicht selber erlösen können, hat er die Erlösung für uns geschaffen. Wir müssen sie nur annehmen und ihm dann seine Liebe erwidern und ihm nachfolgen aus Dankbarkeit. Nicht aus Werkgerechtigkeit, aber aus Dankbarkeit, Fruchtbringen des Geistes. So lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Du siehst ihn doch noch ein paar Stunden und dann werde ich gekreuzigt, aber ich werde auferstehen. Wie oft hat das ihnen vorausgesagt? Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Das ist die völlige Durchdringung von Vater und Sohn. Man kann das nicht auseinanderreißen. Allerdings, man muss so weit unterscheiden, dass am Kreuz der Sohn stirbt, nicht der Vater. In dem Moment verlässt der Vater den Sohn, als er alle Sünden der Welt auf sich lädt. Und deshalb ruft der Sohn aus, mein Gott, man könnte auch sagen, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Da ist diese Gemeinschaft zerrissen, weil die Sünden uns von Gott scheiden. Und deshalb ist ja Jesus das Opferlamm. Der Vater liefert den Sohn aus am Kreuz in den Tod, damit alle Sünden auf ihn gelegt wurden. So wie im Alten Testament beim großen Versöhnungstag, wo der hohe Priester die Hand auf den Sündenbock gelegt hat, der da hinausgeschickt wurde in die Wüste, um die Sünden hinwegzutragen. Es war eine symbolische Handlung, eine Vorschattung auf den kommenden Messias. Und jetzt betonte Herr Jesus nochmal die Einheit mit dem Vater, die aber, und das ist das Schmerzliche für ihn, das Allerschmerzlichste bei der Passion, dass diese Einheit in dem Moment, wo die Sünden am Kreuz auf ihm liegen, die Sünden der ganzen Welt, dass da diese Einheit zerrissen wird, zerrissen werden muss. Er war noch nie getrennt vom Vater von Ewigkeit her, aber in dem Moment musste eine Trennung sein. Aber dann hat der Vater ihn wieder auferweckt und die Gemeinschaft ist wieder hergestellt. Er ist dann zum Himmel aufgefahren und sitzt zur Rechten des Vaters. Aber es gab diesen Moment, wo die Einheit zerrissen war. Versteht ihr das auch so? Manche verstehen ja diesen Ausruf nicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das ist genau sinnvoll. Ja? Das ist genau der Punkt, der entscheidende Punkt. Sonst hätte keine Sühnung der Sünden geschehen können. Denn der Vater kann natürlich nicht am Kreuz sterben. Der Vater ist der ewige Gott, Vater, in dem der Sohn ruht von Ewigkeit her und der Geist auch ruht. Aber in dem Moment musste der Vater den Sohn opfern. Der Abraham musste den Isaak schließlich dann doch nicht opfern. Aber auch das ist eine Vorschattung, die Opferung des Isaak. Was hat es denn Abraham Überwindung gekostet? Aber er war bereit zu gehorchen, bis zum Äußersten zu gehen. Und das, was Abraham nicht tun musste, nämlich den Isaak zum Opfer darbringen, das hat Gott getan mit seinem Sohn. Wie hat es auch den Vater geschmerzt? Wir dringen hier in die tiefsten Geheimnisse der Gottheit ein, des dreieinigen Gottes. Und ich bin so traurig, dass Sekten wie die Zeugen Jehovas oder auch liberale Theologen das nicht verstehen können und diese zentralen Geheimnisse einfach ignorieren, umdeuten und irgendwas anderes behaupten. Ja, aber es steht hier ganz klar da. Das ganze Johannesevangelium ist ein dauernder Dialog im Grunde zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und die Menschen, die Jünger sind mit einbezogen in diese Gemeinschaft, vor allem dann im hohepriesterlichen Gebet. Wie der Vater in mir ist, so sollen auch sie in mir sein, die Jünger und miteinander eins, die wirklichen Jünger, die wiedergeboren sind. Wenn es der Herr schenkt, werden wir am Sonntag noch dann dazu kommen als krönender Abschluss. Johannes 17. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist, außer eben auf Golgatha? Ja, das dürfen wir hier nicht übersehen. Vers 10, weiter steht da, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Hier sagt der Jesus, dass er, wie soll ich sagen, inspiriert ist vom Vater. Es kommt alles von Gott und er in seiner menschlichen Erscheinungsweise oder wie man es auch sagen soll, manchmal fehlen die Worte, um das alles zu beschreiben, ja, so wie er als Mensch auftritt, er ist ganz in der Abhängigkeit vom Vater, deshalb betet er auch, spricht mit dem Vater in der Stille und der Vater schenkt dem Sohn die Vollmacht zu wirken, Wunder zu tun, zu heilen und vollmächtige Verkündigung zu vollbringen. Der Vater tut die Werke durch mich, sagt Jesus. Vers 11. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Ja, natürlich, er stand vor Ihnen als Mensch, so wie ihr jetzt auch. Ja. Wenn man so einen Menschen vor sich sieht, denkt man ja nicht, dass der Gott ist. Aber er wird ja beglaubigt durch seine Werke, durch die Botschaft, aber auch durch die Werke. Deshalb waren die Zeichen notwendig, um ihn als Messias auszuweisen. Dass er sie praktisch als einen Ausweis hatte, ja, ich bin der Messias, ich tue genau diese Taten, die vorausgesagt sind über mich und die bisher noch keiner getan hat. Etwa die Heilung eines Blindgeborenen oder die Auferweckung eines Mannes, der schon 4 Tage im Grab lag und schon verwest war. Also die Verwesung hatte begonnen, auch das hatte es noch nie gegeben. Auch nicht bei den Propheten des Alten Testamentes. Da war die Erweckung immer schon kurz nach dem Tod, aber hier schon, wo die Verwesung dann so richtig eingesetzt hat. Und jetzt kommt ein Vers, der ist nicht so leicht zu verstehen, wird auch oft missbraucht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Wenn man diesen Vers oberflächlich versteht, könnte man sagen, ja, Jesus, der hat ja Tote auferweckt, hat Blinde geheilt, aber wir werden noch größere Werke tun, wir werden tausende Tote auferwecken und so weiter. So könnte man das jetzt verstehen, ja? Und so wird es ja auch in solchen, sag mal, pseudocharismatischen Kreisen ausgelegt. Was wird von Reinhard Bonnke, der ist ja jetzt gestorben, behauptet, wie viele Menschen er geheilt hat oder sogar Tote erweckt und so weiter. Also er hat wirklich versucht, das nachzuahmen, aber vieles hat sich als Schwindel herausgestellt. Aber ich denke, dass das anders zu verstehen ist. Der Herr Jesus, er hat in einem begrenzten Umfeld gewirkt. In Galiläa, Judäa, Samaria und jenseits des Sees Genezareth auch in dieser Gegend. Aber es blieb erstmal lokal begrenzt. Es waren tausende Menschen, die ihm nachgefolgt sind. Aber heute, durch die Verkündigung der Apostel und Jünger über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende, folgen viele Millionen Menschen ihm nach. Das heißt, diese größeren Werke beziehen sich nach meinem Verständnis auf die weltweite Evangeliumsverkündigung, auf die Ausbreitung der Gemeinde weltweit, auch auf manche Wunder, die auch heute noch geschehen und Heilungen. Das ist nicht auszuschließen, aber man soll damit nicht prahlen. Wenn Heilung heute geschieht, dann nach Jakobus 5, wo man im Stillen die Ältesten ins Kämmerlein ruft, die Sünden bekennt, gegenseitig mit Öl sich salben lässt und dann wird der Herr aufrichten. Nicht unbedingt heilen, aber jedenfalls aufrichten. Die Sünden werden vergeben, der Mensch wird gestärkt werden, geistlich, auch körperlich und unter Umständen auch geheilt. Das ist Jakobus 5, ist maßgeblich im Neuen Bund bezüglich Heilungswundern. Aber wir können natürlich, wenn wir ganz in Abhängigkeit vom Herrn sind, auch in Vollmacht wirken durch das Wort und auch durch die Tat, aber es soll keine Sensationsgier und Ähnliches gezüchtet werden. Also ich verstehe, dass einfach eine größere Dimension ist, außerhalb von Israel, jetzt diese Botschaft erklingt über die ganze Erde. Nachdem der Herr Jesus zum Himmel gefahren ist, hat er gesagt, dass er bei uns ist bis ans Ende der Welt und er sendet die Jünger aus bis ans Ende der Erde. Auch den Saulus, dem er vor Damaskus erschien, der wurde ja zum Völkerapostel. Der hat das Evangelium noch viel weiter ausgebreitet, als es bei Jesus zu Lebzeiten geschehen ist in Judäa und Galiläa. Also rein vom räumlich-geografischen her. Das heißt nicht, dass Paulus größer sei als Jesus, aber er hat diese Werke in größerem Maßstab ausgebreitet, diese Evangeliumsbotschaft. Aber wie gesagt, es ist ein Vers, der sehr leicht missbraucht werden könnte, aber es kann nicht sein, dass wir in irgendeiner Weise Größeres tun könnten als Gott selber. Und jetzt geht es noch ums Gebet, Vers 13 und 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Zu wem dürfen wir beten? Zu Gott, dem Vater und auch zu Jesus. Das sehen wir hier ganz klar. Weil Jesus, ich will es tun, sagt Jesus, weil er ja Gott ist. Und zwar, wie beten wir richtig? Im Namen Jesu und im Einklang mit seinem Wort, mit dem Wort Gottes. Wir dürfen nichts beten, was gegen das Wort Gottes steht. Ich kann zum Beispiel nicht beten, Herr, mach mich reich, indem du den anderen arm machst, oder Schadensgebete, setz dem viel Leid zu oder sowas. Nein, es muss im Einklang mit Gottes Willen sein, mit seiner Liebe und Wahrheit. 10 Gebote, Bergpredigt und so weiter, das sind zum Beispiel wichtige Kapitel, an denen wir uns orientieren können, auch was das Gebet angeht. Wir dürfen beten im Namen Jesu, zu Gott, dem Vater. Wir dürfen auch zu Jesus beten. Vers 14 wird manchmal auch so in manchen Handschriften überliefert, dass es da steht, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Aber in anderen Handschriften fehlt dieses mich. Aber es gibt auch andere Stellen, wo tatsächlich zu Jesus auch schon im Neuen Testament gebetet wird. 2 Stellen möchte ich uns mal vorlesen. Die kann man zum Beispiel auch Zeugen Jehovas entgegenhalten, die sagen, wir dürfen nur zu Jehova beten, damit meinen sie Jahwe, aber es ist ja ein anderer Gott bei ihnen. Aber es gibt Gebete zu Jesus, zum Beispiel Apostelgeschichte 7, Vers 58 folgender. Da wird der Stephanus gesteinigt und da steht Apostelgeschichte 7, Vers 59 und sie steinigten den Stephanus, der betete, und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Der sagt nicht Jahwe oder so, sondern Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Das kann nur Gott tun. Ja. Und eine weitere Stelle, 1. Korinther 1, Vers 2. Dieser Brief ist adressiert an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Die rufen also zum Namen Jesus. Die beten zu Jesus oder im Namen Jesu, egal wie. Also das ist biblisch begründet, allein schon durch diese 2 Stellen. Und eben auch Johannes Kapitel 14. Alles, was ihr bitten werdet, den Vater oder auch Jesus direkt, beides kann hier gemeint sein, im Namen des Sohnes, in meinem Namen, sagt Jesus, das will ich tun. Er sagt nicht, das wird der Vater tun. Also Jesus erhört Gebet, weil er ja genauso Gott ist wie der Vater. Allerdings sagt er auch, der Vater ist größer als ich. Weil es ist so, der Sohn steht unter dem Vater, wie es auch bei uns Menschen ist. Ja? Der Sohn geht vom Vater aus, nicht der Vater vom Sohn. Es gibt eine ganz klare Ordnung auch innerhalb der Gottheit, der Dreieinigkeit. Der Vater sendet den Sohn. Der Sohn geht wieder zum Vater und dann senden Vater und Sohn den Heiligen Geist. Das werden wir dann morgen früh hören, so Gott willen wir leben. Ja, wir sind jetzt bei diesem Kapitel zum Ende gekommen und morgen werden wir uns dann mit der wunderbaren Botschaft über den Heiligen Geist beschäftigen und auch mit dem Frieden, den der Herr uns schenkt. Möge der Herr uns auch heute Abend weiterhin segnen. Amen. Zum Abschluss möchte ich mit uns beten. Soweit es geht, könnt ihr dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir dürfen zu dir beten, denn du bist Gott. Wir dürfen auch in deinem Namen zum Vater beten und wir loben und preisen dich dafür, dass wir diesen Zugang haben zum Vaterthron Gottes durch dein heiliges Blut, das du am Kreuz auf Golgatha vergossen hast. Wir danken dir, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist und dass wir durch dich allein in den Himmel kommen dürfen. Lass das noch viele Menschen erkennen, lass uns Boten und Botinnen sein in unserer Umgebung, dass wir dich bezeugen, solange es noch Tag ist. Lob und Ehre und Preis sei dir gebracht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.